Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geht es uns um eine der prägendsten Lyrikerinnen dieses Landes. 85 ist sie geworden, Büchner-Preisträgerin Elke Erb. Sie ist gestorben. Und wie sie Poesie verstanden hat, das hat sie mal so ausgedrückt.
Ein Esel und ein Hahn, die Freundschaft geschlossen hatten, gingen einst miteinander spazieren in einem Park. Das ist also pure Poesie. So, jetzt haben Sie sofort einen ganz klaren Umriss, was ich als Poesie auffasse. Das ist sehr, so schweigend, ein Esel und ein Hahn. Ich mache doch kein Theater da, ne? Und dann haben die aber Freundschaft geschlossen. Das ist wie eine Novelle erfinden, nur in großer Kürze. Gingen einst miteinander spazieren, wieso ein Esel und ein Hahn? Und da kommen die Dinge so zusammen. Und so entsteht die Poesie. Sie ist nicht ein bisschen willkürlich. Es ist von selbst so.
Elke Erb, geschrieben in der DDR seit den 60ern, später Teil der Künstlerszene im Prenzlauer Berg in Berlin, Herausgeberin von Büchern, die offiziell gar nicht erscheinen durften, unter anderem auch mit Texten wie diesen.
In meinem Schloss brennen 25 Kronleuchter und 3 Goldfische habe ich in meinem Aquarium schwimmen. Und ich bekomme 4000 Mark für einen Vers und arbeite an 6 Zeilen ein Jahr. Und jeden Morgen kann ich mir nach dem ersten Ei auch noch ein zweites leisten, ganz wie ich will, ein Ei oder 2.
Elke Erb, mit 85 Jahren ist sie gestorben. Wir erinnern an sie mit Annette Gröschner. Sie ist Autorin, Kennerin des Werks und auch Freundin. Schönen guten Abend.
Hallo.
Wen verlieren Sie persönlich?
Ich verliere eine, also Freundin ist vielleicht zu viel gesagt. Es war, glaube ich, sehr schwierig, mit ihr befreundet zu sein. Ich verliere aber eine Person, die so eigensinnig war, auch in ihrer Literatur, dass es so eine Herausforderung war, ihr auch zu folgen. Aber wenn man ihr gefolgt ist, dann hat sich nochmal so eine ganz eigene Welt aufgetan, vor allen Dingen so eine Welt der Sprache. Und was ich vor allen Dingen mochte, war, wie sie es geschafft hat, aus Alltag Poesie zu machen. Es gibt von Ilma Rakusa so einen wunderbaren Satz: auch wenn Anlass oder Ausgangspunkt eines Gedichts der Nagel deines kleinen Fingers ist, deine Wortarbeit formt daraus, in wie vielen Schritten meins. Also sie machte aus dem Alltag Poesie und sie hat auch dann gefragt, ich weiß nicht, warum die poetische Dimension in das Gewebe einschlug, also mit Gewebe war der Alltag gemeint, aber für sie war eben wichtig, dass es ein Vermeiden von normalen Fügungen gibt. Also dass Alltag nicht heißt, dass man mit Alltagssprache mit Alltagssprache Alltag beschreibt, sondern poetisch und darüber hinausgehend. Ne?
War das auch typisch für Sie, was wir gerade gehört haben? 2 Tiere gehen los und schließen mit wie selbstverständlich Freundschaft?
Bei ihr selbst?
Ja, diese Haltung, dass Dinge plötzlich möglich sind, dass Sprache Dinge möglich macht, einfach so, ohne es zu erklären, ohne es zu analysieren.
Ja, aber was bei ihr eben auch so was Besonderes ist, also im Gegensatz zu anderen Dichterinnen und Dichtern, die also niemals ihr Werk erklären würden, hat sie ihr Werk ja immer kommentiert. Und daraus sind die besten Bände, Gedichtbände geworden. Ich erinnere nur an den Band Kastanienallee von 1988, wofür sie auch den Peter-Hubel-Preis bekommen hat, wo sie quasi Gedichte an den Anfang setzt und dann erklärt sie nochmal die Gedichte. Und das sind Kommentare und die gehen dann wieder in so ein poetisches Labyrinth hinein und werden wieder neue poetische Gebilde. Und es ist so ein bisschen wie Ariadne kommt halt nicht mit dem Faden aus dem Labyrinth raus, sondern sie nimmt das Knäuel und geht rein. Und durch dieses Reingehen entsteht so eine Reise, so eine poetische Reise. Mhm. Und darauf musste man sich einlassen. Das war auch etwas, wo, also sie galt ja als, ihre Texte galten als nicht verständlich oder kaum verständlich, aber das
Das
war
fand ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt, was man gehört hat.
Nein, aber viele sind, also sie hat eben die Sprache sehr genau genommen und sie ist auch an den Ursprung der Sprache gegangen. Sie war ja auch ausgebildete Sprachwissenschaftlerin, also sie hatte auch Germanistik und sie hat auch Slawistik studiert. Also sie kannte sich sehr gut aus mit Sprachen und sie ging dann eben zu dem Wort zurück oder zu dem Sinn zurück. Also mein Lieblingswort von ihr ist Umkehrbogen. Also sie hat nicht Wendeschleife gesagt, wie wir jetzt alle sagen würden, wenn wir quasi an der Endstelle der Straßenbahn stehen würden, sondern für sie war das ein Umkehrbogen.
Mhm. Und sowas wenn kam ich auch darüber im Alltag, nachdenke... Wenn Sie mit ihr unterwegs waren. Sowas kam auch im Alltag, wenn Sie mit ihr unterwegs waren?
Ich war jetzt nicht so oft mit ihr unterwegs, aber sie hatte eben immer ihre ja, ihre Notizbücher dabei und hat auch immer notiert. Und wenn man in ihrer Wohnung war, da war auch alles voller Texte, ja. So. Mhm. Eigentlich brauchte sie nicht so viel. Sie brauchte einen Stift und sie brauchte Papier und sie brauchte die Stadt und sie brauchte das Land. Sie war ja viele Monate im Jahr in Wujke, im sorbischen Wujke, in der Lausitz. Und
zu DDR-Zeiten auch? War das ein Rückzugsort für
jetzt,
Sie?
Nee, auch jetzt noch. Also quasi jetzt in den letzten 3-4 Jahren nicht mehr. Aber das war ein Rückzugsort für sie. Aber gleichzeitig brauchte sie auch die Stadt. Und sie hat ja sozusagen in dem städtischsten Viertel von Berlin gewohnt, im Wedding, mittendrin, und hat das auch sehr genossen.
Ja, und sie hat Jahrzehnte geschrieben, also ich meine seit den 60er Jahren bis fast zum Schluss. Wie hat sich das verändert? Ich meine, sie hat begonnen in der DDR, begonnen in Ost-Berlin, dann hat sich so viel politisch verändert. Hat das ihr Schreiben beeinflusst?
Ja, sie war ja sehr eigensinnig und sehr selbstständig auch. Also für sie, also ich sage immer, sie war nicht eine Andersdenkende, sondern eine Andersdenkende. Und damit kamen ja Funktionäre noch viel schlechter klar, als wenn jemand jetzt ein Dissident war oder so. Damit konnte man ja, da konnte man ja interagieren, aber bei ihr war es ja anders. Sie hat eben, war eine ganz selbstständige Persönlichkeit. Und
das heißt, die Stasi hat sie gar nicht verstanden?
Ich glaube nicht, nein.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Inwieweit war sie, galt als Teil der literarischen Subkultur der DDR. Wie kann man sich das vorstellen, diesen Prenzlauer Berg da in den 70er und 80er Jahren mit Elke Erb?
Naja, man muss sich ja vorstellen, sie kam ja eigentlich aus einer anderen Generation. Sie war ja Teil eigentlich der sächsischen Dichterschule, auch wenn sie quasi am Rand stand. Sie war mit Adolf Endler verheiratet. Sie kannte Volker Braun, Sarah Kirsch. Also das war ihre Generation. Und irgendwann hat sie gemerkt, da komme ich nicht weiter. Und dann hat sie angefangen, mit einer Generation Jüngerer sich auch zu verständigen, mit denen zu arbeiten. Und das war dann eben diese Prenzlauer Berg-Szene, die sich keinen Kopf mehr gemacht hat um Schriftstellerverband oder DDR oder so, sondern die ihre eigenen Sachen machen wollte. Und da gibt es ja diesen berühmten Satz von Volker Braun, der sie dann Flip-Out-Elke genannt hat, ja, so die, die quasi...
Die ausflippt gelegentlich.
Die ausgeflippt ist. Und 2010 hat Bert Papenfuß dann gesagt, also sie ist das immer geblieben, ja, und der Teufel hat das gemacht, ja, also das war genau das Richtige, dass sie eben genau diese Persönlichkeit war. Und das ging ja dann weiter, ich meine, wenn man sich das jetzt so vorstellt, das sind ja eigentlich ihre UrenkelInnen, die quasi mit denen, also die zuletzt noch mit ihr gearbeitet haben oder die ihre Gedichte weitergetragen haben. Und die sie ist ja quasi dann immer wieder in die nächste Generation auch mit reingerutscht. Und ich erinnere mich noch am allerliebsten an so eine Lesung, die sie 2011 in Hildesheim gemacht hat, am Literaturinstitut. Da kam sie mit Christian Philips, mit dem sie damals zusammen wohnte in der Wohngemeinschaft. Der war quasi 40 Jahre jünger als sie. Und einem Musiker, und sie hatten ihr ganzes Küchengerät mitgebracht und haben quasi 1,5 Stunden Performance gemacht mit allen Texten, die was mit Küche und Essen und haben dabei Kartoffeln gekocht.
Und, ist kombinierbar, ist offenbar kombinierbar.
Und die jungen Studierenden, die quasi die Literatur nochmal erfinden wollten, saßen dann vor dieser 75-jährigen Frau und haben den mit offenem Mund. Ja? Und man kann sich das heute auch noch anhören. Es ist auch noch man kann es auch noch hören. Es ist bei Soundcloud zu hören. Also das ist wirklich auch so ein Erlebnis. Ja?
Das mache ich gleich nach unserem Gespräch. Annette Kröschner, Autorin und Kennerin des Werks von Elke Erb, der Lyrikerin, Büchnerpreisträgerin, die im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.
Danke auch.